Die USA vor der Wahl. Wer, wie, was, warum? Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Folge 3, die internationalen Folgen. Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts. Nachdem wir im ersten Teil das Wahlrecht und die Wege der Kandidatenaufstellung grundsätzlich erklärt haben, haben wir in der zweiten Folge den aktuellen Wahlkampf behandelt. In dieser dritten Folge widmen wir uns nun abschließend der Frage, welche Bedeutung die Präsidentschaftswahlen in den USA für den Rest der Welt haben. Anschließend fragen wir, wie sich die Politik in Deutschland und in Europa vorbereiten sollte und wie sich die populistischen Bewegungen in den USA und Europa gegenseitig beeinflussen. Dafür haben wir auch wieder einen Experten befragt. Dieses Mal ist das Professor Dr. Stefan Bierling. Er leitet den Lehrstuhl für internationale Politik und transatlantische Beziehungen an der Universität Regensburg. Er ist Autor zahlreicher Artikel, Aufsätze und Bücher. Zuletzt erschien bei CH Beck sein Buch Die Unvereinigten Staaten, in dem er berichtet, wie dramatisch sich die Zustände in den USA verändert haben und dass sogar Grundfesten der Demokratie wie Checks and Balances nicht mehr funktionieren. Das Interview wird immer wieder ergänzt durch Heidi Ness und Frank Burgdörfer. Mein Name ist Johannes Miet und bevor es losgeht, habe ich noch einen Hinweis. Zum Zeitpunkt der ursprünglichen Aufnahme dieser Folge wollten sich noch Joe Biden und Donald Trump als Kandidaten aufstellen lassen, weshalb wir an mehreren Stellen nur die männliche Form verwendet haben. Unsere Erläuterungen gelten aber natürlich genauso für weibliche Kandidatinnen, wie eben Kamala Harris, und natürlich auch für eine etwaige Präsidentin Harris. Und damit viel Spaß beim Hören dieser Folge.
Wir leben alle in einer globalisierten Welt. Das heißt, unsere Staaten sind eng miteinander verknüpft. Das gilt für alle Staaten auf der Welt. Aber gerade in Europa haben die Beziehungen zu den USA historisch und auch aktuell eine ganz besondere Bedeutung. Ob wir jetzt Klima oder Wirtschaft oder internationale Sicherheit betrachten, kein Land kann die globalen Probleme ganz alleine lösen. Und die politischen Entscheidungen, die ein zukünftiger US-Präsident in diesen Fragen trifft, die spielen natürlich eine ganz wichtige Rolle. Sicherlich erinnern sich ganz viele noch daran, wie Donald Trump am Tag seines Amtsantritts 2017 den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaprotokoll dramatisch inszeniert hat. Er hat der Welt damit quasi eine Mitteilung gegeben zu seiner Haltung in Sachen Klimapolitik und Klimakooperation. In ganz vielen Politikfeldern konnten zwar Deutschland und die EU auch oder zumindest trotz der Regierung Trump gute Beziehungen pflegen. Und in manchen Fragen sind sich natürlich auch die Regierung Biden nicht immer einig gewesen mit den verschiedenen Partnerländern. Aber trotzdem fragen wir uns immer wieder, wie wichtig sind denn jetzt die Auswirkungen der Wahlen in den USA für die internationalen Beziehungen wirklich? Welche Erwartungen haben eigentlich die verschiedenen Menschen und welche Folgen werden eigentlich von der Wahl ausgehen?
Die Rolle der US-Wahl für andere Länder.
Herr Professor Bierling, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich nehmen. Wir haben jetzt schon ein bisschen in unserem Podcast über die Zustände in den USA gesprochen. Und sehr gerne würden wir von Ihnen jetzt hören, welche Rolle spielt denn die Präsidentschaftswahl in den USA eigentlich für andere Länder?
Nun, gerade für uns Europäer spielt es natürlich eine dramatische Rolle, weil wir in den letzten Jahren gerade mit dem russischen Überfall auf die Ukraine, dem Großangriff, gesehen haben, wie schwer wir uns tun, selbst unsere Verteidigung zu organisieren. Das heißt, nicht nur militärisch, sondern auch vom politischen Zusammenhalt her. Und hier haben die Amerikaner ihre Führungsfunktion unter Joe Biden wieder ausgeführt. Mit Donald Trump wäre das ganz anders. Und insofern ist für uns, was in Washington sich entscheidet am 5. November, ganz zentral. Andere Staaten, die legen sich weniger fest. Also die Demokratien in Asien, die könnten mit Biden wohl leben. China will sich nicht richtig festlegen. Andere hoffen sogar auf Trump. Denken Sie etwa an Orban oder Netanyahu oder Bin Salman in Saudi-Arabien. Putin lässt jetzt schon seine Trolle los, um sozusagen Werbung zu machen für Trump. Es gibt auch einige Länder, die auf Trump hoffen.
Ja, vielen Dank. Könnten Sie denn, also das geht ja jetzt auch und insbesondere um die politischen Beziehungen, könnten Sie auch kurz was zu den wirtschaftlichen Auswirkungen sagen?
Natürlich. Wirtschaftlich ist es fast egal, was sich in Washington tut, weil auf beiden Seiten, den Demokraten wie den Republikanern, im Grunde die Protektionisten die Oberhand gewonnen haben. Das heißt, sie werden sich weiter abschotten, wie wir es jetzt auch bei Biden erlebt haben mit den großen Strafzöllen gegen Importe aus China. Da gibt es eigentlich einen Überbietungswettbewerb zwischen Trump und Biden, wer im Grunde die höheren Zölle auf Importe durchsetzen kann. Die Europäer drohen bei diesem Machtkampf ein bisschen hinten runterzufallen. Erstens, weil wir in den letzten 30 Jahren ökonomisch sehr stark gegenüber China und auch den USA in den Rückstand geraten sind. Und die Chinesen bei allen Strafzöllen, die die Amerikaner verhängen, sehr schnell auf den europäischen Markt ausweichen wollen. Und da sind natürlich gerade die Deutschen am meisten betroffen. Wir sind die Nation mit der größten Exportabhängigkeit auf dem Planeten von vergleichbar großen Staaten. Und unser Wohlstand basiert primär auf internationalem Handel. Das heißt, wir haben am meisten zu verlieren, wenn es zu protektionistischen Wettläufen kommt. Und wir sind darauf nicht wirklich gut vorbereitet.
Ein anderes Feld, das intensiv diskutiert wird, ist die NATO, wo Trump immer wieder zu erkennen gibt, dass er eigentlich nicht für die Sicherheit der Europäer bezahlen möchte und dass ihm das alles nicht wichtig ist. Und das macht natürlich für Europa einen großen Unterschied, ob das der Fall ist oder nicht. Und dann darf man davon ausgehen, dass für die weitere Entwicklung in der Ukraine es auch eine große Rolle spielen wird. Denn wenn die Ukraine nicht die Unterstützung der USA hat, dann sieht die Situation ganz anders aus, als wenn sie darauf zählen kann.
Wie bereiten wir uns vor?
Sie sind ja auch politischer Berater. Und was würden Sie denn in dieser Rolle sagen? Wie kann denn die Politik in Deutschland und in Europa sich auf, wie auch immer es kommt, das Ergebnis der Wahlen in den USA vorbereiten?
Nun, das ist jetzt schon ein bisschen spät, weil eigentlich hätte man die Zeit nutzen können, seit dem ersten Wahlsieg von Donald Trump 2016, sich auf eine Rückkehr dieses Mannes oder einer ähnlichen Type vorzubereiten. Und wir haben es nicht getan. Wir stehen eigentlich heute 2024 nicht viel besser da, als wir 2016 dastanden, als Trump zum ersten Mal die Präsidentschaft gewann. Wir glaubten offenbar vor allem in Europa und in Deutschland, dass das eine einmalige Ausnahme war und dass mit Biden die gute alte Zeit der transatlantischen Beziehungen zurückkehren würde. Und jetzt stellen wir fest, in vielen Dingen sind wir nicht wirklich vorbereitet auf eine zweite Trump-Amtszeit. Das trifft natürlich vor allem die Sicherheitspolitik, wo wir viel zu lange im Grunde unsere Bundeswehr haben verlottern lassen. Es trifft die europäische sicherheitspolitische Zusammenarbeit, die wir nicht wirklich vorangebracht haben, auch in den letzten 8 Jahren. Das heißt, was immer in Washington tut, wird massive Auswirkungen auf Europa haben und wir stehen insgesamt nicht viel besser da als vor 8 Jahren.
Wenn dem nun so ist und alles ist nicht so wirklich vorbereitet für alles, was da kommen kann, würden Sie denn sagen, die Politik sollte vor den Wahlen Stellung beziehen zu den Kandidaten?
Ich würde es nicht unbedingt raten. Warum? Jede Intervention von außen würde als unlautere Einmischung in den US-Wahlkampf gelten und von Trump natürlich sofort instrumentalisiert werden. Ich bin der, der nur für amerikanische Interessen antritt und ich stelle euch in den Mittelpunkt, meine amerikanischen Bürger. Das heißt, jede Intervention von außen würde ihm in die Karten spielen. Das heißt nicht, dass man nicht versuchen sollte, zu seinen Beratern Kontakte herzustellen. Natürlich müssen wir uns auch vorbereiten, indem wir mit wichtigen Außen- und Sicherheitspolitikern in seiner Administration ins Gespräch kommen. Aber es heißt nicht, sozusagen offiziell öffentlich Stellung zu beziehen. Der Schuss kann nur nach hinten losgehen.
Der letzte Aspekt, dem wir uns jetzt noch zuwenden wollen in dieser Folge, ist die Frage, was eine zweite Amtszeit von Trump für die amerikanische Demokratie bedeutet. Seine erste Amtszeit hat das System interessanterweise ziemlich gut abgefedert. Es gab Checks and Balances, die Gerichte haben sich dagegen gestellt, die Verwaltung hat an bestimmten Stellen auch nicht alles so umgesetzt, wie Trump es gerne gehabt hätte. Und auch der Kongress hat sich bei bestimmten Schritten von ihm auch in den Weg gestellt. Und die Frage, die man sich jetzt stellen kann, ist natürlich, ist Trump jetzt darauf vorbereitet, besser vorbereitet, als er das in seiner ersten Amtszeit war? Und wird er dieses Mal klarer seine Vorstellungen durchsetzen können? Und kann das auch bedeuten, dass es für das demokratische System mit allem, was so dazugehört, schwieriger werden wird mit Donald Trump?
Sehr bekannt geworden ist das sogenannte Project 2025. Das sind Empfehlungen der amerikanischen Heritage Foundation. Die gilt vielen als Blaupause für das Programm einer möglichen zweiten Trump-Regierung. Hier gibt es Pläne, die nicht nur die Spitzen der verschiedenen exekutiven Ämter mit republikanischen Personen zu besetzen, sondern tatsächlich sämtliche Stellen in den Verwaltungen, in den Gerichten und so weiter mit Trump-Anhängerinnen und Anhängern zu besetzen, damit diese Politik auch wirklich bis zum Ende durchgezogen werden kann. Diskutiert wird auch oder Empfehlungen gibt es auch dazu, wie der Gesamtstaat, der Bund auf abweichende Politik in den einzelnen Bundesstaaten reagieren könnte und hier eben auch tätig werden könnte, auch gegebenenfalls polizeilich oder militärisch. Und natürlich existieren auch ganz viele Ideen in diesen Empfehlungen für so wichtige Fragen wie der Umgang mit der Gesundheitspolitik, für die Erziehung, Migration und so weiter.
Wir haben ja nach der letzten Wahl erlebt, dass die Anhänger und Anhängerinnen von Trump nicht wirklich akzeptieren wollten, dass Biden gewonnen hatte. Wenn das jetzt wieder passiert, dann könnten wir wieder in turbulente Zeiten hineinlaufen. Wie könnte es gelingen, die Trump-Anhänger in die Demokratie weiterhin zu integrieren, sie mit einzubeziehen, dafür zu sorgen, dass sie sich auch weiterhin mit den USA, mit der amerikanischen Politik identifizieren können, dass sie Loyalität als Staatsbürger mit einbringen und dass sie auch kompromissbereit und kompromissfähig sind? Das sind Fragen, die sich sicher stellen werden.
Und vor dem Hintergrund würde ich Sie bitten, jetzt mal in die Zukunft zu schauen, auch wenn das natürlich immer ein bisschen gewagt ist. Aber ich würde Sie bitten, stellen Sie sich doch vor, wir befinden uns im Jahr 2028. Normalerweise stehen da die nächsten Wahlen dann an in den USA. Und wie sieht es denn da aus in den USA, aber vor allem auch in der Welt? Vielleicht können Sie uns da ein kurzes Szenario malen.
Nun, ich habe jetzt sehr negative Entwicklungen über die Demokratie, die Konsequenzen für Europa berichtet. Lassen Sie mich hier ein positives Szenario machen. Am 5. November verliert Donald Trump die Wahlen. Im Moment sieht es nicht unbedingt danach aus, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass das passieren wird und habe auch eine Flasche sehr guten italienischen Rotwein drauf gewettet. Also positives Szenario, dass ich meinen Rotwein bekomme. Trump verschwindet in der Versenkung, weil er das sein wird nach einer weiteren Wahlniederlage, was er nie sein wollte und was seinen Nimbus bisher ausgemacht hat. Er hat sich ja immer als Sieger inszeniert und er wird ein Loser, ein Verlierer sein, wenn er auch die nächste Wahl gegen die Wand fährt. Dann hat er von den letzten vier Wahlen, also Präsidentschaftswahlen und Zwischenwahlen, alle verloren. Er wird ersetzt und die Dame, die in den Startlöchern wartet, ist Nikki Haley, die 2028 für die Republikaner antreten wird. Und sie wird dann antreten gegen Gretchen Whitmer. Eine sehr starke, junge, dynamische Frau, die aus dem Mittleren Westen kommt, auch in der Mitte der Demokratischen Partei steht, also mit den linken, progressiven Kräften nicht viel zu tun hat, die nicht mehrheitsfähig sind. Und wir werden in vier Jahren ein klassisches Duell haben zwischen einer Middle-of-the-Road-Republikanerin und einer Middle-of-the-Road-Demokratin. Zum ersten Mal zwei Frauen, die gegeneinander antreten. Und wir werden wieder in normale Bahnen zurückkehren nach insgesamt dann 8 Jahren des Durcheinanders, wo Trump die amerikanische Politik aufgewirbelt und aufgemischt hat. Nikki Haley wird ein paar seiner Ideen übernehmen, aber auch die Demokraten werden sich ein paar seiner Ideen klauen, wie Protektionismus, sichere Grenzen. Und wir werden die Probleme, die jetzt so unüberwindbar erscheinen, gelöst haben. Zumindest werden wir es nicht damit zu tun haben, dass ein Präsidentschaftskandidat antritt, der Amerika als Diktator, wie Trump gesagt hat, am ersten Tag zumindest regieren will.
Seit unserem Interview mit Stefan Bierling hat sich sehr viel verändert. Joe Biden hat seine Kandidatur zurückgezogen und seine Vizepräsidentin Kamala Harris empfohlen. Die von unserem Gast genannte Gretchen Whitmer wurde nach Joe Bidens Rückzug immer wieder auch als aktuell interessante Kandidatin genannt. Aber Kamala Harris hat jetzt hohe Unterstützung in ihrer Partei und es gibt keine Gegenkandidatinnen oder Gegenkandidaten. Sie wird beim Parteitag der Demokraten Mitte August offiziell nominiert werden als Kandidatin. Die Frage, wer 2028, also in unserem Zukunftsszenario, für die Demokraten kandidieren wird, stellt sich dann in ganz neuem Licht und hängt sicherlich ganz stark davon ab, wie die aktuellen Wahlen ausgehen werden. In jedem Fall kann Stefan Bierling weiterhin sein Rotwein gewinnen, wenn Donald Trump verliert. Welche außenpolitischen Linien Kamala Harris als Kandidatin und möglicherweise als Präsidentin verfolgen wird, ist noch sehr schwer zu sagen. Sie hat als Vizepräsidentin ganz selbstverständlich Joe Bidens Linien geteilt. Und wir gehen davon aus, dass sich das auch in Zukunft nicht gänzlich neu ausrichten wird. Aber es wird sicherlich spannend, ob im Wahlkampf und darüber hinaus Einzelheiten zumindest neu bewertet werden und auch wie sie genau formuliert werden. Ganz besondere Aufmerksamkeit hat in dem Zusammenhang Harris' Position zu Israel und zum Krieg in Gaza. Für viele Wählerinnen und Wähler, gerade in Swing States wie in Michigan, ist sehr wichtig, wie sich Harris hier positionieren wird. Und der Ausgang der Wahl, ob sie diese Staaten gewinnen kann oder nicht, wird auch damit zu tun haben. In diesem Sinne blicken wir weiter sehr gespannt auf den Wahlkampf, der ja, wie wir gerade in den vergangenen Wochen erlebt haben, voller Überraschungen und Wendungen sein kann.
Das war Folge 3, die internationalen Folgen des Podcasts Die USA vor der Wahl, wer, wie, was, warum. Vielen Dank an unseren Experten Professor Dr. Stefan Bierling und vielen Dank fürs Zuhören. Falls dies die erste Folge ist, die Sie von diesem Podcast gehört haben, empfehle ich Ihnen die ersten beiden Folgen zum Wahlsystem in den USA und zum aktuellen Wahlkampf dort. Herausgeberin des ganzen Podcasts ist die Hessische Landeszentrale für politische Bildung. Produziert wird er von Polyspektiv, Burgdörfer und NSGBR. Wir weisen darauf hin, dass die Aussagen unseres Gastes keine Aussagen der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung sind und dass das Interview mit Herrn Bierling am 27. Mai 2024 geführt wurde. Vielen Dank fürs Zuhören.